Willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Vier Ligen stehen drauf, vier Ligen sind drin und deswegen, Bjarne, sitzen wir wieder am Dienstag zusammen und sprechen drüber.
Ich kann es kaum erwarten. Moin Ferdi, ich grüße dich. Richtig was passiert diese Woche. Wir haben richtig viel zu tun. Deswegen pickepacke volle Sendung vor uns und deswegen wollen wir direkt anfangen.
Genau, wie gesagt, alles voll, spielerisch wieder was passiert, natürlich auch neben dem Platz, wie kann es anders sein in den USA, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Drama. Wir fangen wie gewohnt in der NFL an und wollen über das sprechen, was auf dem grünen Rasen passiert ist, das macht uns deutlich mehr Spaß, deswegen werden wir damit beginnen und es ist diese Woche tatsächlich so ein kleiner roter Faden zu erkennen gewesen am Wochenende, am Sonntag. Es gab unfassbar viele Überraschungen, angefangen mit den Denver Broncos, die auf einmal die Dallas Cowboys dominiert haben, das war nicht einfach nur ein Sieg, das war eine Dominanz. 30-16 der Endstand, Dallas mit Dak Prescott wieder, das muss man sagen, kein Cooper Rush mehr und trotzdem eigentlich nur Punkte und Yards in der Garbage Time erzielt. Bjarne, wieso hat auf einmal die Denver Broncos Defense das geliefert, was wir eigentlich schon von Woche 1 erwartet hatten?
Das ist wahrscheinlich die Frage, die die Denver Broncos Defense sich selbst stellt. Okay, warum müssen wir bis Woche 9 warten, bis wir das irgendwie hinbekommen? Sie haben es richtig gut gemacht. Du hast es eben schon gesagt. Ich glaube, nach dem dritten Viertel steht es 19-0 für die Broncos. Hat keiner mit gerechnet. Dak Prescott am Ende bei seinem Comeback richtig kalt gestellt. Ich glaube, gerade mal 6 Yards pro Pass gemacht. Mehr oder weniger als die Hälfte seiner Pässe angekommen. Also die Broncos waren einfach aggressiv da, haben es richtig gut verteidigt. Und am Ende überraschend vielleicht für einige, aber in dem Spiel zu 100% zurecht gewonnen. Warum sie das erst jetzt umgesetzt haben, wird wahrscheinlich die Frage sein, die sie sich noch ein bisschen länger stellen werden.
Und vielleicht denken auch alle, hey, Respekt, George Patton, vielleicht doch nicht der Rebuild-Modus. Von Miller ist weg und die Defensive liefert trotzdem. Wir sind da gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Die Denver Broncos jetzt auf jeden Fall wieder über 500 bei 5-4. Und vollkommen drin im Playoff-Picture der AFC und trotzdem Divisionsletzter in der eigenen Division. Das muss man erstmal so hinkriegen mit einem positiven Rekord. Aber wir gehen zum nächsten Upset am Sonntag. Und zwar ist das nur so ein einer in Klammern, muss ich sagen. Weil klar, die Falcons gegen die Saints, da sind vom Rekord her die Saints der klare Favorit. Aber wir dürfen nicht vergessen, eben Jameis Winston verletzt. Michael Thomas auch raus für die Saison jetzt offiziell. Die Falcons haben 27-25 gewonnen. Sie haben wieder hochgeführt und das am Ende fast noch aus der Hand gegeben. Dann gab es den Game-Winner von Young Hoku, ein super Name, der dann das Field Goal reinhaut, 27-25. Bjarne, dachtest du, die Falcons geben schon wieder eine große Führung weg?
Ja, also wer kurz vor Ende gefühlt noch 24-6 führt und dann ganz, ganz kurz vor Spielschluss bei 25-24 gegen sich steht, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen geschwitzt und dachte, ey, das wäre ein richtig, richtig bitteres Ding. Auch wenn es natürlich geil für die Saints gewesen wäre, so ein Comeback-Sieg, nachdem du die Woche davor die Bucks irgendwie schlägst. Ich muss fast schon sagen, glücklicherweise bringst die Falcons am Ende über die Bühne, weil ich glaube, dass den Shitstorm hätten sie sich nicht gerne angehört. Auf jeden Fall dramatisches Ende, dramatisches Spiel und Falcons überraschender Sieger, aber bei 24-6, Freunde, da musst du es eigentlich auch irgendwie über die Bühne kriegen.
Auf jeden Fall, bisschen Glück war dabei, aber auch mal wieder Cordarrelle Patterson, der dann im letzten Drive eine riesen Completion hinbekommt, viele Yards nach dem Catch noch abspult, der spielt eine unfassbare Saison, der macht richtig Spaß, auf jeden Fall ein Career-Year für ihn. Dann gehen wir auf das dritte Upset, und zwar die Jacksonville Jaguars gewinnen auf einmal wieder auf amerikanischem Boden gegen die Buffalo Bills mit 9-6, ekliges Spiel, das hört man schon sofort raus, 9-6, das ist, da lohnt es sich nicht mal die Highlights anzugucken, weil da eben nicht viel passiert ist, deswegen werden wir da auch erst später im Detail drüber sprechen, weil sich eben bei so einer Partie Highlight und Lowlight irgendwie anbietet. Dann kommen wir zu dem nächsten Überraschungsspiel, die New York Giants schlagen die Las Vegas Raiders, wo wir alle dachten, okay, nach dem John Gruden-Desaster-Drama haben sie irgendwie ganz gut die Kurve gekratzt mit Rich Bisaccia als Head Coach, haben die Spiele gewonnen und auf einmal gibt es dann das nächste Drama, da werden wir gleich noch drauf eingehen und diesmal konnten sie es nicht wegstecken, 23-16 die Niederlage, unfassbar bitter für die Rams, für die Raiders vielmehr. Und ja, die letzte Überraschung am Sonntag war dann im Sunday-Night-Spiel für mich und zwar, klar, das war ein Top-Spiel, die Titans und die Rams, beides gute Teams mit guten Records, aber eben die Titans ohne Starspieler und Maschine Derrick Henry, wo man dachte, okay, der trägt diese Offensive, der trägt das Team, dass da ein sehr großer Qualitätsabfall sein wird. War er auch, aber sie haben es trotzdem geschafft, weil die Defensive A gut gespielt hat und Adrian Peterson einen Rushing-Touchdown geliefert hat, Bjarne.
Ich wollte gerade sagen, Adrian Peterson, letzte Woche sprechen wir noch über ihn und sagen, ey, das ist vielleicht wirklich ein cleverer Trade nochmal gewesen, von den Titans den zu holen und er liefert sofort. Macht seinen 125. Touchdown in der NFL, ich glaube damit mit Hall of Famer Walter Payton gleichgezogen. Und ja, zeigt einfach, dass er wirklich vielleicht eine richtige Alternative für die Titans sein kann. Du hast es eben schon angesprochen, Topspiel zwischen den beiden, stehen beide bei 7-2 jetzt. Für mich trotzdem dieses Ergebnis, dass die Titans gewinnen, am Ende nicht überraschend. Vielleicht die Art und Weise überraschend, dass es so deutlich ist mit 28-16 und Stafford auf der anderen Seite wirklich, glaube ich, viermal gesackt wird, so häufig oder so die Hälfte von den Sacks überhaupt allgemein in dieser ganzen Saison. Das für mich ein bisschen überraschend, aber die Titans, eine Truppe, die ich richtig auf dem Schirm habe und wo ich sage, bin ich sehr gespannt, wo es der Weg dieses Jahr hinführt.
Auf jeden Fall, ich glaube, so langsam darf ich mich mit dieser Prediction raustrauen. Ich habe vor der Saison gesagt, tatsächlich vergesst mir die Titans nicht, zu einem Kollegen. Und weil eben wirklich dieses Monster in der Offensive ja an sich da ist in der Taktik. Du hast eben, wenn er gesund ist, Derrick Henry, der alles leisten kann. Und du hast zwei absolute Star-Receiver, die, wenn sie gesund sind, eben auch so viele Räume aufziehen können. Entweder machst du halt die Box dicht, verteidigst den Run, dann ist außen mehr Platz für die Receiver. Du kannst es eigentlich gar nicht verteidigen. Und so langsam sind sie in einem Rausch. Ich glaube jetzt 6 oder 5 Siege auf jeden Fall am Stück. Und deswegen die Titans für mich eines der Teams, die man auf jeden Fall genauer beobachten sollte in den nächsten Wochen. Das war so ein bisschen dieses Thema mit den Upsets am Sonntag. Jetzt kommen wir zu einem alten Thema, das wir aus der Offseason ganz gut kennen, und zwar die gute alte Newsrunde. Und da ist diese Woche einiges passiert. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, am Dienstag, also genau vor einer Woche, war der Trade Deadline Day und die Kansas City Chiefs haben sich verstärkt. Sie haben in der Defensive nachgelegt mit Melvin Ingram von den Pittsburgh Steelers, einer, der als Linebacker sowohl den Pass verteidigen kann, als auch gegen den Lauf bzw. Pass Rush mithelfen könnte. Und wie gesagt, auf jeden Fall ein Move, der sich bezahlt machen wird, denke ich, weil die Chiefs defensive große Probleme hatten. Sie haben jetzt am Wochenende gegen Jordan Love und schwache Packers nur 7 Punkte zugelassen. Deswegen, es geht vielleicht so ein bisschen bergauf, was die Chiefs angeht. Der nächste Move ist einer, der sich auch wirklich angedeutet hat seit einigen Tagen. Odell Beckham Jr. und die Cleveland Browns, das ist Vergangenheit. Frühere Star-Receiver, würde ich sagen. Mittlerweile ist er es nicht mehr, weil er erstens zu selten spielt und dann zweitens auch vielleicht ein zu großes Ego hat, um wirklich ein gerechtfertigter Star auf dem Feld auch zu sein. Sie haben ihn jetzt entlassen und es gibt 3 Teams, die für OBJ in Frage kommen. Sein Wunschziel sind die Seattle Seahawks, New Orleans Saints und die San Francisco 49ers, sind aber auch realistische Stationen, die er sich vorstellen kann. Und alles Teams, gerade die New Orleans Saints, die Hilfe auf der Receiver-Position brauchen, oder Bjarne? Mit Thomas raus?
Vollkommen richtig. Also erstmal ganz kurz zu OBJs aus. Hat sich, wie du gesagt hast, angedeutet. Ne? Mit Baker Mayfield hat es einfach nicht gepasst. Ich glaube, das Negativ-Highlight, wo Beckhams Vater irgendwann noch ein Video auf Instagram gepostet hat, wo er einfach nur 10 rausgepackt hat, wo Baker Mayfield den Ball nicht zu seinem Sohn spielt. Dementsprechend, ich glaube, das hat sich angedeutet. Kann ich mir gut vorstellen, auch die Saints, dass sie am Ende, also alle 3 Optionen kann ich mir gut für vorstellen, dass sie ihn erstmal brauchen und dass er da auch hinpassen könnte. Was ich mich aber so ein bisschen frage ist, warum in dieser Liste tatsächlich die Chiefs nicht auftauchen. Das war so die Tage, habe ich da einen Artikel gelesen, wo ich dachte, da haben wir beide, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder privat mal drüber gesprochen, das war so ein Tyreek Hill, muss niemand mehr was vormachen als Receiver. Ein Travis Kelce muss niemand mehr was vormachen als Tight End. Und trotzdem hat Patrick Mahomes gefühlt immer nur diese beiden Anspielstationen. Die ganze Offense lastet auf diesen beiden Schultern. Und wenn du da jemanden hast wie Odell Beckham Jr., auch wenn Ferdi von Stolzmann zu Recht gesagt hat, früherer Star-Receiver, der könnte doch noch was bringen. So, und der will doch auch mit einem guten Team zusammenarbeiten. Mit wem willst du als Quarterback in der Liga lieber zusammenarbeiten als mit einem Patrick Mahomes? Dementsprechend wundert mich das so ein bisschen, warum die nicht auf dieser Liste auftauchen. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich bei allen anderen 3 Optionen mir ihn gut vorstellen könnte. Und ja, so ein bisschen hoffe, dass er doch noch mal zu einer alten Form zurückfindet, auch wenn ich das eher skeptisch sehe.
Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich würde es mit den Chiefs tatsächlich so sehen, dass sie natürlich auch wissen, was OBJ für ein Typ ist. Das ist ein sehr großer Egomane. Die Chiefs sind für mich in der Offensive eine eingespielte Einheit, die sich jetzt schon seit einigen Jahren kennt. Und er ist natürlich auch nicht der günstigste Receiver. Und klar, für ein Jahr, für den Rest der Saison würde er helfen, wenn er fit ist und gesund ist. Aber ich glaube, dass sie sich nicht mit diesem schwierigen Spieler einlassen wollen, wo sie eigentlich dann doch genug Probleme haben dieses Jahr, die sie noch lösen müssen. Ein weiteres Problem haben die Las Vegas Raiders. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, es gab mal wieder Drama in der Stadt der Sünde. Henry Rux ist Auto gefahren mit sehr viel Alkohol im Blut, 16%. Und ihm drohen mittlerweile, weil immer mehr Klagen reinkommen von seiner Beifahrerin, von dem Opfer, das ums Leben gekommen ist, die 23-jährige Frau. drohen ihm bis zu 50 Jahre Haft. Und klar, ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, dass er mit über 200 Sachen unterwegs war. Enorme Geschwindigkeiten, die selbst die verrücktesten Typen in meinem Bekanntenkreis nicht mal auf der Autobahn trauen. Und das ist sehr traurig. Und natürlich, also es fehlen einem so ein bisschen die Worte, ganz ehrlich, weil leider passieren solche Sachen in der NFL zu regelmäßig. Jetzt nicht unbedingt mit einem tödlichen Ausgang, aber es gibt immer wieder diese Dramen neben dem Feld, weil die Typen einfach auch teilweise aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Henry Ruggs und die Raiders haben sich sofort getrennt. Die wollen sich natürlich von so einem Verhalten distanzieren, vollkommen richtig. Er wurde entlassen, sitzt jetzt in Untersuchungshaft und wartet dann auf den Vollzug, würde ich jetzt mal sagen, der Juristik oder wie auch immer. Und das nächste Drama, das kam dann auch sofort um die Ecke. Schon am Wochenende hat sich's angedeutet, weil Damon Arnett, Erstrundenpick von 2020, genau wie Henry Ruggs, also die beiden aus der ersten Runde, hat ein Video veröffentlicht, wie er mit einer Waffe Menschen bedroht und auch droht, denen das Leben zu nehmen. Also wirklich komplett ohne Sinn, sowas dann auch noch zu posten, wo du ganz genau weißt, ey, das will doch keiner sehen und das gehört sich nicht und das hat seine Konsequenzen. Auch er sofort rausgeschmissen worden, dann gestern am Montag. Das nächste Drama für die Raiders, die mittlerweile wirklich dieses ja, Reality-TV-Team der Liga sind, gefühlt, Bjarne, oder?
Hundertprozentig. Also zu Ruggs vielleicht nochmal ganz, ganz große Tragödie für alle Beteiligten. Ne? Natürlich hauptsächlich für die Frau, die ihr Leben nehmen musste in diesem ganzen Szenario. Für ihn natürlich auch, ne? Auch wenn er der komplett Dumme in der ganzen Aktion ist. Ist ein 22-jähriger junger Mann, der ja einen kompletten Fehler begeht und jetzt wahrscheinlich mit seinem ganzen Leben dafür büßen muss. Also Wahnsinn. Wahnsinn, die Geschichte über Annette ist ja sinnfrei. Lohnt sich überhaupt gar nicht mehr, darüber sich zu unterhalten. Über John Gruden haben wir uns vor ein paar Wochen schon länger unterhalten, über die berühmten, berüchtigten E-Mails. Ja, du hast es eben schön gesagt, das ja, Team, das wirklich am meisten neben dem Platz irgendwie zu tun hat. Und für mich die Raiders auf jeden Fall ein Lowlight der gesamten Saison bisher, zumindest was sie außerhalb des Platzes anbieten. Dafür auf dem Platz immer mal wieder gut, aber außerhalb des Platzes Wahnsinn. Reality-TV, du hast es richtig gesagt.
Auf jeden Fall, sie haben versucht, sofort sportlich dagegen anzuwirken. Wie gesagt, unter der Woche oder am Wochenende verloren. Und sie haben dann den entlassenen DeSean Jackson von den Los Angeles Rams verpflichtet, um eben Henry Ruggs auf der Receiver-Position zu ersetzen. Ist ein ähnlicher Spielertyp, wenn nicht sogar noch schneller. Eine tiefere Waffe. Gibt dem ganzen Spiel von Derek Carr wieder ein Plus, weil der sich ja jetzt seit ein, zwei Jahren wirklich mit dem tiefen Ball angefreundet hat. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Chemie zwischen den beiden vielleicht funktionieren könnte. Das war's mit dieser Newsrunde. Viele schlimme Themen, aber auch Themen leider, die erwähnt werden müssen. Und somit kommen wir dann doch zu einem schöneren Part, und zwar dem Highlight der Woche. Bjarne, wer wurde's bei dir?
Vollkommen richtig. Highlight und Lowlight der Woche ist bei mir diesmal Josh Allen. Und für alle, die sich jetzt vielleicht noch nicht das Spiel der Jaguars gegen die Bills angeschaut haben oder allgemein noch nicht so bewandert sind, was die Namen der NFL angeht und jetzt denken, hat der Vogt eigentlich einen Helm auf oder was? Guckt er nicht richtig? Nee, es hat schon seine Richtigkeit. Gewinner ist Josh Allen, Edge Rusher von den Jaguars, denn der hat einen unfassbaren Auftritt hingelegt für die Jacksonville Jaguars gegen nämlich den Quarterback der Buffalo Bills, Josh Allen. Und hat ihn mal so ein bisschen outgeplayed, zumindest was den Namen angeht, hat es richtig gut gemacht. Ich glaube, am Ende ein Sack, eine Interception und ein Fumble Recovery so, gegen den anderen Josh Allen, gegen seinen Namensbruder hingelegt und den Sieg der Jaguars ziemlich überraschend gegen die Bills. Von daher für mich der Gewinner der Woche und ja, der Verlierer der Woche muss dann automatisch in meinen Augen der andere Josh Allen, und zwar Quarterback der Bills sein, auch wenn er dieses Jahr eigentlich bisher wirklich eine richtig starke Saison mit den Bills zusammen und auch er persönlich spielt. Wollte so gar nichts klappen gegen die Jaguars. Er kam am Ende gerade mal bei 47 Passversuchen auf 260 Yards, ohne Touchdown, hat zwei Interceptions geworfen, dazu am Ende noch ziemlich Glück gehabt bei einem Fumble, dass die Schiris so ein bisschen für ihn entschieden haben. Also wirklich ein ganz gruseliger Auftritt für ihn, dazu mit den Bills eine Partie verloren, die du eigentlich nie verlieren darfst. Von daher der ja, Lowlight oder der Verlierer der Woche, Josh Allen, und auch der Verlierer dieses Namensduells.
Gehe ich mit. Ich habe ihn mir tatsächlich auch, also im positiven Sinne, Josh Allen von den Jaguars rausgeschrieben, um jetzt mal einen neuen Namen einfach mit reinzugeben, der mir diese Woche gut gefallen hat, und zwar Nick Chubb. Ich habe jetzt erstmal die Seite geöffnet und gucke mir kurz seine Statline an. Auf jeden Fall war das eine gute Woche für den Running Back, der ja von der Verletzung zurückgekommen ist und sofort im Spiel der Browns ein wichtiges Element zurückgegeben hat. 14 Läufe für 137 Yards, zwei Touchdowns, ein Average von 9,8 pro Lauf. Unfassbar gut. Und auch im Passspiel war er der zweitbeste Receiver, was die Yards angeht, mit 26. Also der hat wieder alles gezeigt, wieso man ihn vermisst hat. Deswegen finde ich Nick Chubb auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und mein Lowlight der Woche ist jetzt kein spielerisches, sondern eher so ein emotionales, weil wir eben auch drüber gesprochen hatten von einer Woche. Mike White bei den New York Jets hat auf einmal alle verwundert und ein super Spiel hingelegt, wurde Offensivspieler der Woche nach seinem Sieg gegen die oder über die Bengals. Jetzt hat er sich leider am Donnerstagabend bzw. Freitagnacht für uns verletzt. Am Handgelenk, am Unterarm ungefähr, so wird das bezeichnet, hat aber bis dahin ein gutes Spiel gemacht. 7 von 11 Pässe angebracht, einen Touchdown geworfen, für 95 Yards insgesamt gespielt. Und ja, auch sein Backup, Josh Johnson, hat gar nicht verkehrt gemacht, nur eben die Defensive der Jets war in diesem Spiel nicht vorhanden. Ich glaube, Jonathan Taylor wäre auch ein mögliches Highlight der Woche, der sehr viele Yards abgespult hat. Aber für alle, die sich jetzt Sorgen machen, Verletzung bei Mike White, alles gut, der wird laut Robert Saleh wahrscheinlich schon in der nächsten Woche wieder starten können. Ist nur questionable und nicht out, stand jetzt. Und auch nochmal ein Update zu Zach Wilson von Robert Saleh, dem Head Coach. Der hat gesagt, wir werden bei Zach Wilson nichts überstürzen. Der wird komplett auskurieren, denn wir haben keinen Zeitdruck, so wie die anderen Jungs bisher spielen. Wie siehst du das, Bjarne?
Vollkommen richtig, Anna. Also erstmal positiv für Mike White, dass er in Anführungszeichen jetzt nicht länger ausfällt. Wir haben ihn so gelobt letzte Woche und wie du es auch gesagt hast, auch im letzten Spiel wirklich mit einem vernünftigen Auftritt. Und da wäre es besonders bitter für so einen Jungen gewesen, der dann als Backup mal die Chance kriegt, wenn er es am Ende dann nicht richtig zeigen kann und dann wieder direkt verletzt ausfällt. Und wenn du so jemanden hast, der performt aus der zweiten Reihe und warum? Du hast doch dann keinen Zeitdruck bei Zach Wilson. Meine Güte, die Saison der Jets, also dass da jetzt wirklich großartig was geht, ich glaube, da würden wir uns alle in die Tasche lügen, wenn wir sagen, das wäre so. Von daher, lass Mike White seine Spiele kriegen, lass ihn zeigen, wenn er weiter so performt und lass Zach Wilson sich richtig auskurieren, damit er hoffentlich entweder noch in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr in seiner zweiten Saison der NFL richtig durchstarten kann.
Auf jeden Fall, vielleicht sinnvoll, die Zeit auch dafür zu nutzen, sich ein bisschen mehr Video anzuschauen, nicht so viel auf die Nase zu fallen, wirklich auf dem Platz dann und immer zu verlieren. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Lerneffekt für den jungen Quarterback und für die Zukunft der New York Jets, die denselben Fehler ja schon, wie ich finde, mit Sam Darnold gemacht haben, sofort starten lassen und gar nicht irgendwie gucken, hey, nimmt man einen Erfahrenen vielleicht, der ihm zeigt, wo es lang geht in der Liga. Das ist mit Mike White und Johnson natürlich auch nicht der Fall, aber vielleicht hilft ihm das jetzt einmal kurz durchzuatmen, die ersten Erfahrungen sacken zu lassen und dann über Tape und Videoaufnahmen reinzufinden in die Liga. Das war's für die NFL. Bjarne, jetzt geht's rein in die Hallensportarten.
Es geht rein in die Hallensportarten in der NBA und rein mit einer Truppe, wo man eigentlich nicht gedacht hätte, dass die sich erstmal reinfinden müssen in so eine Liga, denn sie haben die Liga letztes Jahr gewonnen. Der amtierende Champion, die Milwaukee Bucks, sind nämlich alles andere als gut gestartet, Ferdi, was so ein bisschen Verwunderung aufwirft. Und da will ich mit dir mal drüber sprechen, ob vielleicht tatsächlich am Ende nur Verletzungsprobleme ja so ein bisschen die Erklärung sind oder ob da mehr dahinter steckt. Vielleicht für alle, für euch zu Hause, die es noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, die Bucks sind nach 10 Spielen nur an Position 10 im Osten. 5 der letzten 6 Spiele sogar verloren. Insgesamt liegen sie bei 4-6 Siegen. Und sie haben Verletzungsprobleme. So einfach kann man es vielleicht erstmal so ein bisschen runterbrechen. Giannis, natürlich der Top-Spieler überhaupt, der Beste in tatsächlich allen Statistiken, meine Güte, 27 Punkte, 11 Rebounds, hat alle Spiele gemacht, 6 Assists, 32 Minuten, also die meiste Zeit auf dem Parkett, ist so ein bisschen, ja, Ferdi, eine One-Man-Show momentan. Was vielleicht, da kommen wir gleich zu, auch an den Verletzungen von Middleton, von Holiday und auch Brook Lopez so ein bisschen dranhängt. Trotzdem, inwiefern ist so eine One-Man-Show vielleicht die Erklärung, dass es momentan nicht läuft? Weil man ja auch auf der anderen Seite sagen könnte, okay, eine Art One-Man-Show hat sie letztes Jahr auch so ein bisschen zum Championship-Titel geführt. Oder siehst du das anders?
Ich sehe es vielleicht einen Ticken anders. Ich glaube, dass in den Playoffs letztes Jahr ein bisschen mehr Hilfe kam. Klar, in den Finals hinten raus war Giannis der überragende Spieler, der alles gemacht hat, aber auch Middleton hat geholfen. Holiday mit einer überragenden Defensive gegen Paul in der Serie, das darf man nicht vergessen, die natürlich auch geholfen hat, aus einem 0-2 ein 4-2 zu machen. Und wir haben das ja häufig am Beispiel der Dallas Mavericks letztes Jahr erklärt, eine One-Man-Show ist eigentlich nicht gesund, weil du bist irgendwann zu ausrechenbar, auch wenn Giannis schwer zu stoppen ist, aber du brauchst einfach ab und zu mal Hilfe, dass wenn du auf der Bank sitzt oder auch auf dem Parkett stehst, du kannst nicht alles alleine machen, es ist immer noch ein Teamsport, auch wenn nur 5 Leute auf dem Platz stehen. Und wenn dieser Support ausbleibt, dann wird es schwierig und eben die Verletzungen, die du angesprochen hast, das sind fast alle Starter, die da fehlen und deswegen ein ganz neues Teamgefüge auch auf einmal in Milwaukee.
Vollkommen richtig. Und deswegen kann diese One-Man-Show momentan auch nicht funktionieren und halt ist so ein bisschen Teil der Erklärung, warum es aus den letzten 6 Partien 5-mal eine Rutsche gab, auch in wirklichen, ja, gegen Teams, gegen die die Bucks normalerweise nicht verlieren. Vielleicht da ganz kurz die Information: Chris Middleton, immer noch gerade verletzt, bisher 6 Spiele von 11 gemacht, oder von 10, meine Güte, genau gesagt, 31 Minuten da auf dem Parkett gestanden, 20 Punkte in den Spielen, also er ist wirklich jemand, der fehlt in anderen Partien, der sonst Giannis sehr unter die Arme greift. Holiday genauso, ist gerade erst von der Verletzung zurückgekehrt, hat bisher 4 Spiele erst machen können, 13 Punkte im Schnitt, und Brook Lopez gerade mal ein Spiel bisher gemacht in diesem Jahr, 28 Minuten auf dem Parkett gestanden, 8 Punkte in dem Spiel gemacht. Wollen wir vielleicht kurz auf die letzten beiden Spiele der Bucks, um euch nur so ein kurzes Beispiel in die Hand zu geben, okay, wie das dann aussieht in den Spielen, an die Hand geben. Da haben sie mit gegen die Knicks verloren zu Hause, 98 zu 113, ziemlich deutlich. Julius Randle auf Seiten der New York Knicks, ja, so ein bisschen der entscheidende Mann mal wieder gewesen, der Topscorer mit 32 Punkten, dazu 12 Rebounds geschnappt, also wirklich richtig stark. Und bei den Bucks war es nämlich der erste Auftritt von Holiday seit dem 23. Oktober, seitdem war er verletzt. Der kam allerdings gar nicht so wirklich rein, also mein Dad hätte gesagt, der hatte noch ordentlich Rost, den er abschütteln musste. Dementsprechend gerade mal 10 Punkte, viele verworfene Würfe. Giannis mit 25 der beste Werfer, und trotzdem, auch er konnte die Niederlage gegen die Knicks nicht abwenden. Ähnlich sah es 2 Tage später gegen die Wizards aus Washington, die wir vielleicht auch in den nächsten Wochen mal ein bisschen näher beleuchten, denn die sind wirklich die Positivbeispiel mit, unter anderem in dieser Liga bisher, stehen bei 7-3 Siegen und machen sich im Osten ist richtig gemütlich in der Spitzengruppe. Die Washington Wizards hätte wahrscheinlich so keiner mit gerechnet. Ein Bradley Beal macht mal wieder Bradley Beal Sachen, war mit 30 Punkten und 8 Assists wieder richtig gut drauf und hat es bewiesen, dass er ein richtig, richtig guter Spieler ist. Und auf der anderen Seite, ja, wieder zu wenig Unterstützung für Giannis. Am Ende liegt der zwar bei 29 Punkten, auch wenn er wirklich viel verworfen hat, so ehrlich muss man schon sein, aber und bei 18 Rebounds, kriegt aber in Anführungszeichen vielleicht positiv in den letzten Wochen zu nennen, Grayson Allen. 19 Punkte liefert er für die Bucks neben Antetokounmpo und ist so ein bisschen das Positivbeispiel, der sich so ein bisschen hervordrängt, aber auch er konnte es am Ende nicht abwenden, dass sie verlieren gegen die Wizards 101 zu 94 und damit jetzt bei 4 zu 6 Niederlagen stehen. Und da komme ich vielleicht nochmal zum Abschluss auf dich, Ferdi. Machst du dir denn Sorgen um die Bucks oder sagst du, ey, eigentlich ist das so ein eingespieltes Gebilde und es ist vielleicht ein bisschen damit zu erklären, ne, du hast letztes Jahr dieses Hoch gehabt, wo du Champion wurdest, wo so alles sich auf dich konzentriert hat, wo du so auf Wolke 7 warst. Jetzt brechen dir ein paar Spieler, ein paar Säulen der letzten Jahre verletzt für ein paar Spiele weg. Ist das für dich die Erklärung oder sagst du, ey, vielleicht war das auch One-Hit-Wonder, wäre jetzt ein bisschen zu fies, dafür haben die Bucks die Jahre davor auch zu gut gespielt, aber so ein Ding würde ihnen nicht nochmal gelingen. Die werden dieses Jahr schon auch nicht auf die Schnauze fallen. Was sagst du? Welches Szenario ist wahrscheinlicher?
Ich würde wahrscheinlich die diplomatische Antwort nehmen, und zwar einen Mittelweg wählen, weil ich glaube natürlich, wir haben darüber gesprochen, es macht einen Unterschied, wenn viele Stützen einfach auch der vergangenen Jahre auf einmal fehlen. Und dieser Spruch irgendwie Championship Hangover ist ja kein Erfundener in den USA, der kommt häufiger mal vor. Allerdings finde ich, sind auch diese ersten Spiele, wir haben jetzt ein Achtel ungefähr weg von der Saison, das ist immer die klassische Overreaction-Time. Man muss abwarten. Klar, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist die Heimbilanz, auswärts 2-0. Zu Hause aber auf einmal 1-4, nachdem sie ja im ersten Spiel die Nets geschlagen haben. Heißt 4 Niederlagen am Stück. Das ist was, wo man auf jeden Fall genauer drauf schauen sollte. Aber ich würde noch nicht sagen, das waren One-Hit-Wonder, die fallen jetzt dick auf die Nase. Kein Fall. Die werden in die Playoffs kommen, auf jeden Fall. Dafür ist einfach der Starspieler zu gut, der das schon irgendwie alleine verbuchen könnte. Bin ich mir ziemlich sicher. Und klar, ich würde jetzt nochmal 2-3 Wochen abwarten, bis vielleicht die ersten 20 Spiele durchhaben. Und wenn man dann noch dieses Problem gerade in der Heimat erkennen kann, dann müsste man natürlich gucken, wie kann man diese Fehler beheben.
Es ist ein Wahnsinn, der jeder, der Ferdi von Stolzmann auch privat kennt, weiß, dass sein Podcast plötzlich diplomatisch wird und da den Mittelweg findet. Finde ich aber eigentlich ganz schön geantwortet. Hast du natürlich recht. Wir werden in den nächsten Wochen natürlich irgendwann nochmal einen Blick drauf werfen, wie die Bucks dann nach 20, nach 30, nach 40 Spielen sich wirklich darstellen. Ich erwarte eine Reaktion von ihnen, besonders zu Hause, auch das hast du eben schon angesprochen, dass sie das sich nicht mehr gefallen lassen gegen Gegner, wo du ja einfach zu Hause auch nicht verlieren darfst, wenn du eine gute Saison spielen möchtest. Trotzdem wollen wir sie auf jeden Fall nicht abschreiben, das wäre komplett falsch, nach 10 Spielen den amtierenden Meister abzuschreiben. Aber dass ihr das einmal gehört habt, ein ja eher so durchwachsener Start der Bucks in ihre neue Saison. Was nicht durchwachsen war, also beziehungsweise von den persönlichen Leistungen, war der Start von Franz Wagner in die NBA und damit wollen wir zum zweiten großen Thema für heute kommen, denn der Junge, der performt richtig gut. Und das vielleicht, um ein paar Zahlen euch an die Hand zu geben, er hat alle 11 Spiele bisher gemacht, alle von Beginn an mit 31 Minuten am zweitmeisten auf dem Parkett gestanden, nach dem Starspieler so ein bisschen, Carmelo Anthony, hat 13 Punkte im Schnitt und 3,5 Rebounds, also ist richtig gut gestartet. Und Ferdi, da einfach mal so ein bisschen dich wirklich gefragt, du sagst ja ganz häufig, du prophezeist immer so Dinge. Hättest du das vorhergesehen, dass der so in die Saison zumindest persönlich startet?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, was ich so richtig erwartet hatte bei Franz Wagner, war eigentlich eher das, was er auch zeigt, also wie bei seinem Bruder, viel Leidenschaft und Emotion auf dem Parkett und sich voll reinhauen für die Mannschaft, das macht er. Was er aber eben viel besser macht, als ich gedacht hätte, ist natürlich einmal dieser Drang zum Korb und er hat sehr gute Laufwege drin. Also er setzt gute Cuts, verwirrt sich Gegenspieler und kreiert so viel Raum und legt auch mal ab. Und das ist etwas, was ich von einem Rookie wie Franz Wagner tatsächlich erst in der zweiten Saisonhälfte vielleicht erwartet hätte.
Er zeigt wirklich sehr, sehr viel Mut. Das sagst du richtig. Ein passendes Beispiel vielleicht vom letzten Spiel, wo sie gegen die Utah Jazz mit den Orlando Magic verdient am Ende, aber trotzdem sehr überraschend gewinnen, wo er einfach mal Rudy Gobert, es ist jetzt auch keiner, dem man so sagt, oh, den vernascht man jetzt mal so ganz einfach unterm Korb, einfach mal wirklich aussteigen lässt, zum Korb zieht und das Ding macht. Klar, er wird in einer anderen Szene von ihm auch ziemlich monströs weggeblockt, das verschweigen wir jetzt hier aber einfach mal. Aber er traut sich das, er traut sich diese Aktion zu, kriegt natürlich dementsprechend auch die Spielzeit, kriegt auch häufig den Ball und dass er auch wirklich damit was machen kann. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Brust von Franz Wagner in den doch 11 Spielen immer noch weiter gewachsen ist, aber das macht er von Woche 1 an. Das imponiert mir wirklich sehr, aber an beide Wagner-Brüder, ne? Also du hast es eben schon gesagt, unfassbar viel Leidenschaft, die Jungs bringen. Sind richtig gut drauf und kriegen zwar in Form von Mo Wagner leider noch nicht diese große Einsatzzeit. Ferdi, da müssen wir leider auch mal drüber sprechen. Er kommt zwar in 10 von 11 Spielen zum Einsatz, allerdings im Gegensatz zu den 30 Minuten seines Bruders gerade mal 10 Minuten im Schnitt, macht dafür sogar noch relativ gute Stats, also 5 Punkte durchschnittlich, 2,6 Rebounds, ist da, wenn er gebraucht wird, auch gegen die Jazz, war er direkt da, hat gerade mal die letzten 3 Minuten der ersten Hälfte gespielt und seinen einzigen Wurf, einen Dreier, direkt versenkt. Ist das so ein bisschen die Rolle, die Mo da jetzt gerade hat, dass er der Spieler für die Momente ist, dass man weiß, okay, wenn man den Jungen bringt, der bringt immer 100%, der ist immer da, aber leider fällt er dann teilweise ein bisschen hinten runter, was Spielzeit angeht?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt auch zu Beginn der Saison genauer darauf geachtet, wie die Spielzeit bei dem Wagners aussieht. Und bei Mo ist mir aufgefallen, dass es am Anfang noch mehr war als jetzt hinten raus. Ich glaube, in seinem letzten Spiel, was ich jetzt auch im Boxscore dann genauer betrachtet habe, waren es nur noch 3 Minuten auf einmal, was unfassbar wenig ist, ne, für 48 Minuten. Gerade bei einem Team wie die Magic es sind, einem Team im Rebuild, wo du denkst, okay, dann hast du doch die Chance, dich mal zu zeigen. Und auch wenn es sportlich nicht so läuft, ich meine, die sind ja klar unter 500 und werden mit den Playoffs höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben. So wenig Playing Time zu bekommen, ist dann ernüchternd auf jeden Fall und auch ersorgniserregend.
Es lohnt sich auf jeden Fall, du hast es eben richtig angesprochen, die Orlando Magic stehen bei 3 Siegen, 8 Niederlagen, das war aber mit zu rechnen, so ehrlich muss man schon sein, du hast es gesagt, ein Rebuild ist da, der wurde letztes Jahr schon in der Saison eingeläutet, dementsprechend kam ja auch Mo Wagner dann in der Saison dann noch nach Orlando. Die werden mit den Playoffs nichts zu tun haben, da lege ich mich einfach mal drauf fest. Trotzdem, für alle von euch zu Hause, nicht nur, weil dort ein Brüderpaar zusammen auf dem Parkett steht, ein deutsches, was es vielleicht so, also es hat es noch nie gegeben und wer weiß, ob es das überhaupt jemals nochmal gibt. Es lohnt sich, Spiele der Orlando Magic sich anzuschauen, weil die sind richtig leidenschaftlich dabei, ist eine total junge Truppe, die richtig Bock hat zu zocken, das merkt man, die vielleicht von der Qualität her und auch von der Breite des Quaders noch nicht oben mitspielen kann, beziehungsweise in den Playoff-Rängen, aber die unter anderem eine Mannschaft wie die Utah Jazz stürzen kann und eigentlich selten richtig unterlegen ist, dass du denkst, die werden ja jetzt gnadenlos abgeschossen, sondern die wirklich Bock machen und besonders mit den beiden Wagner-Brüdern die Leidenschaft bringen, da vielleicht auch zum Abschluss mit dir, Ferdi, will ich nochmal drüber sprechen, hat mir gestern mein Bruder gesendet, ein Zitat von Dirk Nowitzki, der gesagt hat, ey, Mo Wagner ist eigentlich so eine geile Kiste, das ist ein typischer Dirk-Satz, wo er sagt, er ist der Erste, der mit dem Handtuch wedelt, wenn irgendwie ein Dreier reinfällt und wenn er, selbst wenn er nur auf der Bank sitzt, der draußen aufspringt und richtig für Rambule, Tabula Rasa, was auch immer, wie man es nennen möchte, sorgt, ist das vielleicht so ein bisschen das Geile auch an den beiden Brüdern, dass das wirklich Leute sind, die so ein Team auch richtig pushen?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, auch letztes Jahr, als er noch in Washington war, wo dann auch zwischendurch einfach diese Clips in der Werbung kommen von der NBA, da denke ich mir meistens, ey, Mo Wagner, hat der, was wirft er sich ein, um so gut drauf zu sein, um so viel Energie mitzubringen, gerade in der Rolle, die er hat? Wie kann man da so positiv sein und so viel Power aufs gesamte Team übertragen? Das hat ja auch schon letztes Jahr der Coach der Wizards gesagt. Mo Wagner ist ein Spieler, bei dem fehlt es ja nicht an der Einstellung. Der hat immer Bock, der haut sich immer voll rein. Nur spielerisch ist das manchmal dann nicht ganz so zu erkennen. Aber auf jeden Fall gehe ich da mit. Dirk Nowitzki, eine geile Kiste. Mo Wagner, ich glaube, mit dem in einem Raum wird einem nicht langweilig.
Vollkommen richtig. Ich glaube, mit allen Beteiligten im Raum würde uns beiden zumindest niemals langweilig werden. Mal gucken, ob das jemals passiert. Damit wollen wir aber die NBA für heute dicht machen und an euch nochmal den Hinweis rausgeben. NBA schauen, Orlando Magic schauen, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Kommt zur zweiten Sportart, das ist die NHL und auch dort, Ferdi, macht ein junger deutscher Nachwuchstalent richtig auf sich aufmerksam. Die Rede ist von Moritz Seider, denn der hat zum einen sein erstes Tor geschossen in oder seinen ersten Puck erzielt sozusagen in der NHL. Der Verteidiger hat den entscheidenden 4:3 Siegtreffer gegen die Buffalo Sabres für seine Detroit Red Wings in der Verlängerung erzielt. Das ist schon mal das eine Schöne und das zweite Schöne ist eigentlich, dass er zuvor, ein paar Tage vorher, von der NHL höchstpersönlich zum Neuling des Monats Oktober gewählt worden war und das komplett verdient, denn er hat in 11 Spielen 9 starke Treffer vorbereitet als Verteidiger, ist wirklich richtig gut gemacht, sofort total viel Eiszeit bekommen, sich etabliert in diesem Team und in der NHL, außerdem mit seinem Tor, die paar Tage später Geschichte geschrieben in Detroit, ist sein erstes Tor in der Verlängerung überhaupt, das in Detroit ein Verteidiger erzielt. Von daher, wir Deutschen schaffen es anscheinend ganz gut in der NHL, uns ein bisschen in die Geschichtsbücher zu etablieren. Ferdi, da dein Kommentar zu Moritz Seider. Wir beide haben ihn so ein bisschen ja vor der Saison gesagt, ey, schaut auf Moritz, das ist ein richtig guter, der hat in der deutschen Nationalmannschaft schon richtig gute Spiele gemacht, aber dort vielleicht auch nochmal, hättest du das gedacht, dass er einfach in seinem ersten Monat in dieser Liga sofort Neuling oder bester Neuling des Monats wird?
Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, jeder, der sagen würde, genauso hätte ich mir die Leistung von Seider in der NHL im ersten Monat vorgestellt, Bluff. Weil so gut kannst du es ja gar nicht erwarten. Was der ist ja absoluter Balllieferant geworden, du hast es angesagt, 9 Assists in einem Monat für einen Rookie. Unfassbar viel. Er profitiert natürlich auch davon, dass die sportliche Situation in Detroit nach wie vor nicht gerade ideal ist. Heißt, für junge Spieler gut Ice Time zu sammeln und auch irgendwie auch Erfahrung zu generieren, irgendwie sich auf dem Eis zurechtzufinden. Das nutzt er aber perfekt und auch mit dem ersten Tor klasse. Er macht genau da weiter, jetzt auch im November, wo er im Oktober aufgehört hat. Und bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall die positive Überraschung in der deutschen Eishockey Szene momentan.
100% gebe ich dir recht. Wie gesagt, Moritz Seider, ein Name, den ihr euch alle merken könnt, nach Leon Dreisettel momentan mit das heißeste deutsche Eisen drüben auf dem Eis in der NHL. Wer auch aus deutscher Sicht und das auch für Detroit ein richtig guter Rückhalt ist und das auch besonders in einem Spiel am Samstag letzte Woche war, ist Thomas Greiss, der mittlerweile schon 35-jährige Torwart, hat beim 5-2-Sieg der Red Wings gegen die Vegas Golden Knights starke 38 Schüsse pariert, die auf sein Tor gekommen sind. 2 musste er natürlich offensichtlich hinter sich lassen, aber 38 parierte Schüsse, richtig, richtig guter Rückhalt. Auch da kam Moritz Seider wieder zum Einsatz. 23 Minuten stand er dabei auf dem Eis, hat eine positive Bilanz gehabt, als er runtergegangen ist und da dementsprechend auch definitiv seinen Anteil an diesem Sieg. Vielleicht, um das abzuschließen, kurz einen allgemeinen Blick auf Detroit. Du hast es gesagt, keine einfache Situation dort, dementsprechend aber positiv natürlich für Mo, dass er so viel Einsatzzeit bekommt. Liegen in der Atlantic Division auf Rang 4 oder an Position 4 nach 13 Spielen, 6 Siege, 5 Niederlagen, 2-mal Overtime gewesen, insgesamt 14 Punkte, haben schon noch ein kleines Polster nach hinten, aber auch ordentlich Luft nach oben. Dementsprechend solider Saisonstart in Detroit und natürlich besonders mit diesem Fokus auf Moritz Seider, der es direkt geschafft hat, in der NHL anzukommen. Und dass das nicht einfach ist, da können wir, glaube ich, gefühlt relativ viele Namen fragen, die das bestätigen, dass du dich da drüben eigentlich erstmal einfinden musst. Das hat er geschafft, innerhalb von einem Monat mit dem Titel Rookie of the Month Oktober gewählt worden von der NHL und dazu seinen ersten Treffer gemacht. Das alles als Verteidiger. Großes Lob an ihn, werden wir weiter den Fokus draufsetzen und wollen damit zum Abschluss für heute kommen und zur eigentlichen Hauptstory dieser ganzen Folge. Und zwar gibt es in der MLB einen neuen World Series Gewinner. Und wer das ist, erklärt euch Ferdi.
Genau so ist es. Die Atlanta Braves haben es endlich wieder geschafft nach 1995. Sie gewinnen zum vierten Mal die World Series in ihrer Franchise-Geschichte. Das Ganze nach 6 Spielen über die Houston Astros, sprich 4-2, die Serie für sich entscheiden können. Dabei haben sie 2 der 3 Heimspiele gewonnen und haben somit in der Postseason nur ein Heimspiel verloren. Auf jeden Fall eine Bank, mit der du dich da durchkämpfen konntest. Und Bjarne, für mich ist es ja immer klasse, dir so eine richtig schöne Streberfrage zu stellen. Ich fange mit der leichten an. Hast du mal reingeschaut in der World Series, zumindest die Highlights, und ist dir da was aufgefallen?
Ich habe reingeschaut, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dir da was aufgefallen? Ist ja so eine Frage, also da würde dich unser Prof erstmal direkt wieder durch den Fleischwolf drehen. Da musst du schon ein bisschen genauer werden. Da kannst du ja erstmal erzählen, was dir aufgefallen ist.
Auf jeden Fall, es dreht sich um das Stadion in Atlanta und da ist im Centerfield eine ganz große 44 in den Rasen reingemäht worden. Bjarne, jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Was hat diese 44 zu bedeuten?
Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ich möchte gerne, dass du es mir jetzt vor allen Zuhörern erklärst.
Ich kenne das Feeling, das war für mich gefühlt jede zweite Mathestunde so. Und das Gute ist, der Lehrer meinte: Jetzt musst du zuhören, dann wirst du es lernen, Bjarne. Deswegen aufpassen, die 44 ist ab sofort die neue Lieblingszahl aller Bürger und Bürgerinnen in Georgia oder in Atlanta zumindest. Denn diese 44 wurde in das Center Field reingemäht, als die Legende Hank Aaron verstorben ist innerhalb der Saison. Der trug nämlich die Rückennummer 44 und deswegen zu seinem oder an seinem Gedenken, zu seinen Ehren, wurde diese 44 da reingemäht und witzigerweise ist diese 44 wirklich auch die Zahl der Saison der Atlanta Braves. Sie waren vor dem All-Star-Break bei 44 Siegen, nach dem All-Star-Break haben sie ebenfalls 44 Spiele gewonnen und ausgerechnet in der 44. Kalenderwoche des Jahres gewinnen sie die World Series zum vierten Mal. Das hat es mit der 44 auf sich, Bjarne.
Jetzt muss ich ganz kurz gestehen, dass du kurz weg warst, was den Ton angeht. Deswegen wirst du die Frage noch mal einmal wiederholen müssen, mein Lieber.
Wo war ich weg? Genau.
Ich hatte dich noch schwadronieren hören über die 44, dass du noch wieder großartig mir erzählt hast, was die 44 alles bedeutet. Und ich mich wirklich gefühlt hätte, als wäre ich wieder bei meinem Mathelehrer von früher. Aber die Frage, die du da angeschlossen hast, da musst du noch mal kurz loslegen.
Okay, ja, tatsächlich weiß ich die Frage gar nicht.
Schon wieder so viel
Ich habe sie
gesammelt
nicht
heute.
mehr. Es war tatsächlich eine spontane Eingebung, wieso auch immer, so wichtig konnte sie also gar
Okay,
nicht gewesen
perfekt.
sein. Trotzdem, Bjarne, vielleicht, dann lass uns aufs Sportliche und nicht auf die Zahlenspielchen gucken. Die Atlanta Braves für dich hinten raus, der verdiente Sieger der MLB?
Gute Frage tatsächlich. Weil ich sie selber sehr schwierig zu beantworten finde. Also ich finde, sie haben sich richtig klasse gemacht in der Saison. So ehrlich muss man schon sein. Ob sie der komplett verdiente Sieger sind, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie es machen. So, damit angefangen. Und ich glaube auch, nach der Regular Season gab es auch ein, zwei Teams, die man noch vor den Braves gesehen hätte. Da waren sie jetzt nicht für mich der krasse Favorit. Da habe ich doch eher Richtung San Francisco geschaut oder auch Richtung LA, wo mir doch Mannschaften, wo ich dachte, okay, die sind doch ein bisschen prädestinierter für so ein World Series Gewinner, aber dass sie sich trotzdem durchgesetzt haben, obwohl sie vielleicht eine gute Saison, aber nicht die beste Regular Season Saison gespielt haben und dann am Ende auch gegen die Astros, muss man schon sagen, richtig stark gespielt haben mit 4-2 sich durchsetzen, 7-0 im Spiel 6. Da muss man schon sagen, verdienter Gewinner der World Series Reihe. Ob ich es direkt vor, ja, ob ich es jetzt als der komplett verdiente, obwohl, wenn du am Ende gewinnst, auch das eine Formel oder eine Floskel von meinem Dad, dann hast du es immer gewinnt, immer verdient. Von daher, vielleicht lassen wir uns einfach mal so stehen lassen.
Auf jeden Fall, also vielleicht um das nochmal ein bisschen mit der Regular Season in den Kontext zu bringen, wenn mich nicht alles täuscht, waren die Braves mit 88 Siegen der schlechteste Divisionsgewinner aller 6 Divisionen, die wir in der MLB haben. Und klar, natürlich, sie sind dann irgendwie reingerutscht, weil sie eben in einer schwachen Division dieses Jahr waren, aber in den Playoffs für mich auch die beste Mannschaft und deswegen, wie du eigentlich für mich, ist es der verdiente Sieger. Bitter für die Houston Astros, die einmal mehr nicht gewinnen konnten. Und so langsam aber sicher werden dann natürlich die Stimmen lauter, dass man sagt, okay, 2017 habt ihr es nur geschafft, weil ihr da bei den Verträgen geschummelt habt. Bjarne, Wie bitter ist das für Houston?
Sehr, sehr. Besonders halt mit diesem Hintergrund, dass du es zwar 2017 geschafft hast, aber jeder dir natürlich für alle Zeiten immer, ne, den Finger in die Wunde legen wird und sagt, ey, da war ja aber doch was und ihr hättet es ja sonst überhaupt nicht geschafft. Klar, kann man nicht jetzt die Zeit mehr zurückdrehen, man kann es sich mehr anders beweisen. Sie haben den Titel dort stehen, trotzdem wäre es natürlich schön gewesen für diese Franchise, wenn sie es jetzt geschafft hätten, allen ja, Kritikern so ein bisschen die Mäuler zu stopfen, zu sagen, ey Leute, 4 Jahre später waren wir wieder da und wir haben es wieder geholt. Ich schreibe sie aber trotzdem nicht ab. Eine richtig gute Saison gespielt, auch für die nächsten Jahre. Hoffe ich mal, dass es ihnen irgendwann gelingt, so ein bisschen dieser ganzen Kritik von 2017 entgegenzuwirken mit einem erneuten World Series-Gewinn.
Noch eine kleine Frage in Richtung Management und Kaderplanung der Atlanta Braves. Die haben ja unter der Saison den Starspieler Ronald Acuña an einer Verletzung verloren und haben dafür auch am letzten Tag der Trade Deadline noch Eddie Rosario geholt. Der hat eine super Postseason gespielt und auch Jorge Soler von den Kansas City Royals und der wurde MVP der Serie. Bjarne, welches Zeugnis stellst du den Verantwortlichen der Braves aus?
Und richtig gutes, ne? Du bist am Ende World Series Gewinner und wie du es eben schon anhand des Beispiels gesagt hast, du hast in der Saison auch nochmal mit einem perfekt auf eine Verletzung reagiert. Dementsprechend kannst du eigentlich fast nur das Bestmöglichste, und das ist in Deutschland eine 1, dort ausstellen, weil und da wiederhole ich mich, du gewinnst am Ende und dann machst du alles richtig in der Arbeit. Dementsprechend sehr, sehr gutes Zeugnis.
Wir haben tatsächlich, ob ihr es glauben könnt oder nicht, 2 Themen in der MLB diese Woche, denn neben der World Series, neben der Commissioner's Trophy, wurden auch die Gold Glove Awards verteilt. Das sind diese Auszeichnungen, die die besten Defensivspieler auf jeder Position in jeder Liga erhalten. Heißt einmal alle Defensivpositionen in der American League und alle Defensivpositionen in der National League. Wir fangen mal in der National League damit an, oder reden nur über die National League, weil in der American League ist nichts Besonderes passiert, aber in der NL, da wurde Geschichte geschrieben. Die Cardinals haben sich da richtig was aufgebaut. Sie haben 5 Gold Glove Gewinner dieses Jahr dabei. Das gab es noch nie in der Geschichte der Liga. Auf der ersten Base Paul Goldschmidt, auf der zweiten Base Tommy Edman und auf der dritten Base Nolan Arenado und im Outfield Tyler O'Neill und Harrison Bader. Ein richtig starkes Infield und gerade muss man auch da sagen, gute Arbeit vom Management. Paul Goldschmidt geholt, Nolan Arenado geholt und Tommy Edman als Rookie irgendwann vor ein paar Jahren hochgezogen. Also das haben sie alles aus dem Managementbereich gut geschafft. Historisch, wie schon gesagt, und auch die Braves wollen wir da nicht vergessen. Die haben 2-mal abgestaubt mit dem Right Fielder Adam Duvall und Pitcher Max Fried. Und alle, die sich fragen, ja, Gold Glove, ganz nett, aber was ist denn eigentlich mit dem wichtigsten Regular Season Award, dem MVP Award? Den gibt es natürlich auch in der Major League Baseball. Den werden wir aber erst vielleicht nächste oder übernächste Woche verkünden können. Ich kann nur so viel sagen, es gibt jetzt für jede Liga 3 Finalisten. Und witzigerweise sind es erstmals in der Geschichte der MLB alles Spieler, die nicht in den Playoffs mit dabei waren. Und das ist tatsächlich sehr verwunderlich. Kein Spieler, der es tatsächlich über die 162 Spiele hinaus geschafft hat. Das werden wir beobachten. In der American League haben wir da von den Toronto Blue Jays Guerrero Jr., Marcus Semien und Shohei Ohtani. Und in der National League müssten das Bryce Harper und ja, die anderen fallen mir jetzt tatsächlich partout gar nicht ein. Muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sind das so ein paar Namen, die dabei sind, auf die wir dann gucken werden, wer es vielleicht am meisten verdient hat. Das ist die Frage für nächste Woche. Ansonsten war es das jetzt mit unseren 4 Ligen, Bjarne. Und ich würde sagen, wir gehen in den Feiermittag sozusagen, haben 13 Uhr, laden den Spaß für euch hoch und dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Woche.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Dementsprechend viel Spaß mit der Folge. Verfolgt uns weiter, bleibt uns treu und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.